Unsere Fachgespräche behandeln ja ganz verschiedene Themen, die auch aus der Gesellschaft kommen, aus dem Veränderungsprozess der Gesellschaft kommen. Das Fachgespräch heute zum Thema Bildung, Bildungsinstitutionen, Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik. Und ich freue mich ganz stark, ganz fest, heute zu begrüssen zu dem Thema, zu dieser Thematik, die Regina Hiller, Präsidentin von der Primarschule Arbon und Initiantin vom Projekt Schulsozialpädagogik. Und neben dir von der Ost, die Expertin, wenn es um Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik geht, Dozentin Martina Koth. Herzlich willkommen zu dem Fachgespräch. Einsteigen möchte ich gerade mit einem Zeitungsartikel und ich habe eine Zeitung einfach mal rausgenommen und zwar vom Freitag, 10. November und das erste, was da drin mit einem grossen Artikel drin war, ist die oberste Lehrerin von der Schweiz, Dagmar Rösler, die sich sehr besorgt gibt an die Anforderungen der Lehrpersonen. Und ein Teil ist da drin, wo sie sagt, wir sind so gefordert innerhalb von diesen Anforderungen, von der Klassenarbeit, von der Bildungsvermittlung, dass man eigentlich zwei Lehrer braucht. Und meine Frage jetzt an die Präsidentin der Primarschulgemeinde, was passiert da? Ich
kenne den Artikel nicht. Ich finde es eine spannende Aussage. Und grundsätzlich kann ich die Einschätzung teilen. Ob es wirklich so weit kommen muss, weiss ich noch nicht. Aber wir wissen aus anderen Ländern oder zum Beispiel aus der Stadt Berlin, dass sie schon länger bei diesem Modell sind von zwei Lehrpersonen. Das heutige Kind aus der heutigen Gesellschaft braucht viel Aufmerksamkeit, um seinen Bildungsweg zu gehen.
Aber was hat sich denn verändert, Rina? Also, was ist jetzt passiert in den letzten 40 oder 50 Jahren, dass man sagt, ein Lehrer, eine Lehrperson, lange nicht mehr?
Zum einen hat sich sicher das Kind verändert in dieser hochkomplexen Welt, sich zurechtzufinden. Damit ist auch die Schule komplexer geworden. Und die Anforderungen, die da sind, sind so vielfältig, das kann ich nicht in einem Satz zusammenfassen. Und wir kommen sicher im Verlauf des Gesprächs.
Denke ich auch. Jetzt hört man natürlich auch daraus raus, und wenn man der obersten Lehrerin von der Schweiz folgt, dass es unterschiedliche Verantwortlichkeiten hat. Also es ist nicht nur in der Verantwortlichkeit jetzt von den Lehrpersonen, sondern auch von den Behörden, von den Eltern, von der politischen Ebene. Was muss man denn jetzt machen? Was steht jetzt da, bevor wir uns in dem Fachgespräch dann noch so auf einzelne Segmente konzentrieren? Was muss man jetzt machen?
Aus meiner Sicht müssen wir Bildungsverantwortliche auf der Führungsebene ganz gut anschauen, was sind die Bedürfnisse der heutigen Kinder, um gut aufs Leben vorbereitet zu sein. Letztendlich, denke ich, geht es immer wieder eigentlich ums Vermitteln von Lebenskompetenzen. In einer digitalisierten Welt mit ganz anderen Anforderungen als noch vor ein paar Jahren. Eigentlich vor ein paar wenigen Jahren. Da müssen wir nicht von vor 50 Jahren reden, sondern vor 10 oder 20 Jahren. Dann die Eltern, die in dem auch ganz anders gefordert sind. Und dazu kommt jetzt einfach noch das delikate Thema Lehrpersonenmangel. Also wir könnten noch lange sagen, pro Klasse zwei Lehrpersonen. Wir haben es ja gar nicht. Und dort dann der nächste Schritt, aus meiner Sicht, richtig multiprofessionellen Ansatz zu schauen. Wie können sich verschiedene Professionen, die sich im Umgang, in der Begleitung von Kindern auskennen, gut ergänzen?
Wir kommen sicher zu einzelnen Themen wie Digitalisierung oder was passiert jetzt auf der älteren Seite, wo sind dort Verantwortlichkeiten. Ich würde gerne jetzt mal noch einen Wechsel machen zu dir, Martina. Schulsozialarbeit ist ja so ein Unterstützungsangebot, oder, wo ein Stück weit entlastet die ganz verschiedenen Themen, die Lehrpersonen unterstützen. Und jetzt weiss man ja, Schulsozialarbeit ist ja nicht eine alte Form von Sozialarbeit. Das ist ja eine junge Disziplin. Wie ist überhaupt Schulsozialarbeit entstanden? Also, als ich in die Schule gegangen bin, hat alles der Lehrer gemacht. Oder? Er war Seelsorger, er war Handwerker. Und jetzt haben wir auf einmal so eine Disziplin, eine hochprofessionelle Disziplin geschaffen, wo ja ein Unterstützungsangebot sein soll für die Schule, für die Behörden, für die Schulleiterin, für Klassenverband. Was war denn da der Grund gewesen? Und wann hat man so das erste Mal wirklich eine professionelle Schulsozialarbeit angeboten?
Also grundsätzlich würde ich gerne noch ergänzen, dass Schulsozialarbeit primär für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene da ist. Und ihnen vor allem soll ein Türöffner sein oder eben ein Angebot, wie du sagst, für ihre Themen in ihrem Alltag. Dass die Themen aber belastend sind für Lehrpersonen, für Schulleitungen, für auch weitum neben Behörden und andere Fachstellen, das ist klar. Und das Ziel ist aber immer, dass man für die jungen Menschen einen Ort kann schaffen in Bildungsinstitutionen, wo sie mit ihren Themen hingelangen können. Wo sie können mit ihren Themen eine Ansprechperson finden. Im niederschwelligen Bereich, im freiwilligen Bereich, das ist ganz fest Selbstverständnis auch von der Schulsozialarbeit. Und jetzt da im Raum Ostschweiz hat es vor allem auf der Ebene Berufsschulen angefangen zuerst, wo man wie gemerkt hat, dass verschiedene junge Menschen Mühe haben im Übergang von Schule, Beruf, Lehrstellensuche und so. Und von dort aus ist es nachher sehr schnell auf die Oberstufe gegangen, weil man gemerkt hat, dass auch schon dort eben erste Probleme sich anfangen zu manifestieren oder anfangen, wo man es gut daran tut, in der Oberstufe schon bereits Sachen angeht, damit es eben in der Lehrstelle oder im Übergang zum Beruf einfacher fällt. Und nachher, jetzt im Raum Ostschweiz, das ist alles da sehr regional auch, hat man dann angefangen auszubauen auf Primarstufe. Also es ist quasi von je älter auf jünger gegangen, quasi.
Aber die Ausgangslage ist eine Problemlage.
Problemlage, Schwierigkeiten im Übergang bewältigen von vor allem eben Schule auf selbstständiges Leben oder ins Erwachsenenalter und eigenständige Berufswahl etc. und so fort. Genau.
Und jetzt schliesse ich gerade an, wir kommen sicher noch so ein bisschen auf die Geschichte von der Schulsozialarbeit, auch hinsichtlich, wie entwickelt sich Schulsozialpädagogik. Jetzt gleich nochmal die Frage von der obersten Lehrerin Dagmar Rösler, zwei Lehrkräfte. Wäre es denn nicht sinnvoller, wenn man will, anstatt zwei Lehrkräfte, eine Lehrkraft und einen Sozialpädagog in die Klassen hineinstellen?
Ich kann mir das grundsätzlich genauso gut vorstellen. Ob die Lehrpersonen so Freude haben an meiner Aussage, bin ich jetzt gerade nicht so sicher.
Sag doch nur, warum.
Es ist eine andere Welt, ein anderer Zugang. Da fängt bei unterschiedlichen Terminologien, unterschiedlichen Herangehensweisen. Meine eigene Erfahrung geht so in 40 Jahre Schulleben, wir können wahnsinnig viel voneinander lernen.
Okay. Und jetzt an dich die Frage, Martina, ja, ist denn das überhaupt der Auftrag von der Schulsozialarbeit, die Schulsozialpädagogik, in den Klassenverband, in die Struktur hineingehen? Oder sagst du, nein, ja, das sind andere Räume, das sind andere auch Umsetzungs- Handlungslogiken als das von einer Lehrerin?
Wenn man da ja auch noch darf dazu sagen, ist, dass sich da ja auch gesellschaftlich etwas verändert, oder? Formen von Zusammenarbeit von Lehrpersonen und sozialer Arbeit gibt es schon lange in ganz verschiedenen Settings und früher hat man es vor allem eben im Kontext von Sonderschulen kennt. Und jetzt mit den stärkeren integrativen Schulungen merken wir einfach die Verschiebung, eben, dass Kinder mit unterschiedlichen Herausforderungen in der Volksschule integriert sind. Und dort glaube ich tatsächlich, dass es ein Mehrwert könnte sein, Lehrpersonen und SozialpädagogInnen miteinander arbeiten zu lassen in den Volksschulen, weil es wie wieder eben die Zusammenarbeit braucht, weil gewisse Themen der Kernauftrag von der Lehrpersonen ein anderer ist als der Kernauftrag von der SozialpädagogIn, Pädagog. Und es da wahrscheinlich in der Ergänzung ganz viel gibt, wo man eben voneinander profitieren kann und auch die Lücken schliessen kann. Im Sinn von, dass Kinder nicht eben durch Maschen durchfallen oder dass sie wie zu wenig Ansprechpersonen haben oder Leute, die ihnen ein Gefäß bieten können für ihre Themen.
Jetzt, wenn ich einen Sozialpädagogen, einen Schulsozialpädagogen, eine Schulsozialarbeiterin im Klassenverband tue, deklariere ich dann nicht automatisch, es geht immer um Probleme. Ist es denn nicht so, dass eine Lehrerin, eine Lehrkraft auch außerhalb von einer Problemlogik soll vermitteln soll? Oder das Wissen ja ein guter Ort ist, das Wissen vermitteln ja etwas Entwicklungsorientiertes hat. Und wir, sobald wir mit der Sozialarbeit kommen, ja, sagen, hey, da haben wir das Problem. Ist das nicht grundsätzlich ein Strick, den wir uns selber um den Hals setzen?
Ich finde nicht. Ich finde, es geht dort, wie du es gesagt hast, Regina, wenn der Fokus auch stärker auf die Vermittlung von Lebenskompetenzen ist. wenn es darum geht, Kinder und junge Menschen in ihren Altthemen, die sie im Aufwachsen ihnen beschäftigen, sie abzuholen, dann ist es eben mehr als einfach problembelastet, sondern es geht wie einfach auch um die Ergänzung von verschiedenen professionellen Kenntnissen und Know-how. Dass es eben mehr braucht als die Vermittlung von Unterrichtsinhalt, sondern auch ganz fest eben um die Themen von der sogenannten überfachlichen Kompetenzen oder Lebenskompetenzen. Und nicht einfach eben, wenn Sozialpädagogik drin ist, dass es dann problematische Kinder sind.
Ja, was sagt denn die Schulbehörde so dazu? Also ist da nicht einfach so ein automatischer Abwehrmechanismus, der kommt und jetzt haben wir schon wieder Stellenprozent für die Schulsozialarbeit. Schon wieder Stellenprozent und jetzt gibt es noch eine neue Stelle, Schulsozialpädagogik. Sind denn unsere Kinder und unsere Jugendlichen nur noch Problemproduzierer?
Ich höre da etwa die oder die letzten 13 Jahre jetzt in diesem Amt. Ja, genau so tun sie immer wieder. Wenn ich aber Schulleitungen oder auch Lehrpersonen selber schildern könnte, vor was für Herausforderungen das stehen, oder manche Situationen auch so eskalieren, dass bei den Behörden landet, dann ist die Einsicht und Bereitschaft gross, dass da neue Antworten braucht, unter anderem in Form von zusätzlichen Ressourcen oder eben sogar zusätzlichen Professionen.
Wenn ich jetzt das Stück weit noch weiterentwickle und ich mir überlege, müssen wir denn nicht die Lehrpersonen an der pädagogischen Hochschule anders ausbilden? Erweitert ausbilden? Also müssen sie nicht mehr Kompetenzen haben im sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen Bereich?
Nein. Wünschenswert wäre es. Wenn man aber schaut, welche Lehrpersonen grundsätzlich, gerade jetzt auf der Primarstufe, müssen auch Allrounderinnen, Allrounder sein, seit jeher und immer noch, dann ist das schon ganz ein höherer Anspruch. Und da weiter aufladen, das finde ich heikel. Jetzt ist es so, dass wenn ich selber in der Schule bin, bei einem sportbegeisterten Lehrer, dann ist das mir nicht so gerecht worden, weil da hat mir gerade ein bisschen gefehlt, da gehen. Gegenhin, wenn ich bei einer musikalischen Lehrperson war, dann hat auch mein Herz höher schlagen und mich schnell begeistern. Schicksalsgemeinschaftsschule wäre das Stichwort. Und da finde ich so Detail wieder, wenn man aufs Kind schaut und die unterschiedlichen Bedürfnisse, gefährlich, wenn einfach eine Person alles abdecken sollte. Ich glaube, das ist ein Wunschdenken, das gar nicht möglich ist. Und da wieder ganz bescheiden werden und sagen, wir können gar nicht alles, dann teilen wir es uns doch geschickt auf und ergänzen uns gut.
Hat natürlich auch etwas mit der Transformation, wo wir als Gesellschaft in den letzten 20 Jahren sicher drin sind, also dass vielfache Anforderungen da sind, die gar nicht mehr können, ganzheitlich aufgenommen werden und das Kind oder die Jugendlichen sich andauernd in diesen Spannungsfeldern drin bewegt. Ja, unterrichtest du an der pädagogischen Hochschule? Unterrichtest du dort Kompetenzen, Handlungsansätze, Konzeptionen von der Sozialarbeit, Sozialpädagogik zukünftigen Lehrer?
Wir sind teilweise eingeladen. Wir werden teilweise eingeladen. Ich mache es auch umgekehrt. Ich finde, es ist nicht nur eine Einweggeschichte, oder? Also ich finde auch Leute, SozialpädagogInnen, also Schulsozialarbeitende, tun gut daran, zum Wissen, was ist der Kernauftrag von der Lehrperson. Also auch die Richtung finde ich wichtig. Und das mache ich bei mir im CAS ganz intensiv. Da kommen bei uns Leute, die im CAS Schulentwicklung, Schulleitung unterrichten, da kommen bei uns Schulleitungen, jemand von der PH kommt, erzählen, wo ich finde, eben wie du sagst, oder? Man muss es ja wissen, voneinander, was das eigene Berufsbild ist. Und da zu investieren, finde ich wichtig und finde ich richtig, auch in den Ausbildungen.
In dem Interview mit der obersten Lehrerin betont sie auch die Rolle der Eltern. Wie wichtig, dass die Eltern sind, und zwar sowohl in der Dynamik zum Negativen wie zum Positiven. Und ich höre immer wieder auch Lehrkräfte, die sagen, oftmals ist es nicht das Kind, das Problematik auslöst oder wo uns fordert oder wo uns besetzt, uns belastet. Oftmals sind die Eltern, die eine hohe Erwartungshaltung haben, die auch ein Stück weit anmassend sind. Wie erlebt denn da die Behörde? Und wer da jetzt Sozialarbeit, Sozialpädagogik eine Form, wie man diesen Dynamiken begegnen kann.
Es ist eigentlich der Punkt, wo ich, wenn ich zu 40 Jahren Schule zurückschaue, schon im Leben in der Schule, am meisten ernüchtert bin. Ich erachte die Eltern als die wichtigsten Stakeholder. Und sie müssen uns ein grosses Vertrauen schenken ihr Kind uns abzugeben, anzuvertrauen. Und gleichzeitig sind wir darauf angewiesen, dass sie uns das Vertrauen entgegenbringen können. Und dass wir da an und für sich nicht weiter sind, sondern eher fast resignieren, weil es wie nicht leistbar ist oder man noch nicht klug genug daran gehen oder Zugang findet. Das macht mich manchmal sehr, sehr nachdenklich. Da hätte ich wollen, gegen Ende von meiner Berufszeit an einem anderen Ort stehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich erlebe ja dann auch so abwertende Begegnungen und auch bis zu Grenzverletzungen. Bis auch Grenzverletzungen, wo auch verbale Gewalt zum Tragen kommen, mit Drohungen kommen. Das führt ja zu einer Überforderung der Lehrperson.
Zu der Überforderung der Lehrperson. Die Überforderung ist spürbar unter Umständen im Unterricht. Wir haben jetzt bereits das zweite Mal jemanden, den wir aussetzen, weil es einfach so heftig geworden ist. Und da gibt mir schon, da werde ich sehr, sehr nachdenklich. Und wenn es da wieder Möglichkeiten gäbe, in dem multiprofessionelleren Ansatz bessere Brücken zu den Eltern zu bauen, fände ich das ganz, ganz kostbar. Denn wir wissen unter anderem aus der HETI-Studie, das Vertrauen in die Eltern hat maßgeblichen Einfluss auf den Bildungsweg des Kindes.
Wenn man jetzt zulässt, jemand, der verantwortet, eine Bildungsinstitution, eine Primarschule, und zwar in einer Ganzheitlichkeit. Wo kann jetzt da Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik, gerade auf der Ebene der Eltern? Was kann sie dort machen? Gibt es da Konzepte, gibt es Überlegungen, die dort kann auch eingreifen und auch nachhaltig wirken?
Also zuerst würde ich Ihnen sagen, ich finde es auch schön, um dir zuhören. Nein, wirklich, ich finde, das tut mir auch gut, zum hören, weil ich ganz viele Ebenen erlebe, wo in den Schulen sich sehr schwer tun mit Elternarbeit, Kooperation, Schule, Eltern, wo aus unterschiedlichsten Gründen da eben die Brücke auch schwierig ist zum Aufbauen. Ich denke, Schulsozialarbeit hat von sich aus ganz eine gute Funktion, um Brücken zu schlagen, um Übersetzungsarbeit zu leisten, um Eltern auch abholen. Ich habe vorhin gesagt, oder Eltern, die Lehrpersonen überfordern. Ich denke, die Ursache dort dahinter ist auch, dass Eltern überfordert sein können. Ich denke, die multikomplexe Gesellschaft, die du vorher angesprochen hast, die trifft nicht nur aufs Kind zu, sondern auf die ganze Familie. Und daraus dann auch solche Handlungen als Signal, als Hilfeschrei, als eben Überforderungsmoment, oder? Wo dann Eltern dann auch auf die Schule eben projizieren können, unter Umständen, oder? Und ich denke, Schulsozialarbeit ist dort vor allem in der Schnittstellenfunktion eine wichtige Ressource, um Verständigung wiederherstellen, Kommunikationsweg wieder öffnen, oder wenn dann alles so eng auf das Mal wird, oder? Und sehr viel Druck, sehr viel Entscheidungsunfähigkeit, oder? Denn wer entscheidet dann am Schluss, dort können auftun und die Leute wieder abholen und Hand bieten auch, oder? Das ist dann häufig so die Haltung von Eltern gegen die Schule oder die Schule gegen die Eltern und dort Brücken schlagen und probieren wieder aufzutun und die an den Tisch anbringen und auch ein Stück weit können das ganze Geflecht von verschiedenen Themen probieren auseinanderzunehmen und wieder schauen, dass es geordneter oder systematischer kann funktionieren.
Ich komme sicher noch so einzelne Konzepte und Überlegungen, Fachüberlegungen, warum in welcher Form kann auch etwas angegangen werden. Jetzt hast du die Idee gehabt, Schulsozialpädagogik. Also noch eine Ergänzung zu der Schulsozialarbeit. Was war denn der Grund? Was war der Trigger, wo du gesagt hast, so, die Schulsozialarbeit, die wir haben, die ist gut, die ist wichtig, wir brauchen aber noch mal etwas anderes. Weißt du, was das Lösung war?
Es waren drei Faktoren, die so zusammengetroffen sind und den reifen lassen haben. Das eine ist mit der Integration, das hast du, Martina, schon angesprochen, und unserem Bestreben, Kinder so lange wie möglich, gerade auf der Primarstufe, in der Regelklasse zu behalten, dass aber häufig aneckt mit ihrem Verhalten und ich ihnen manchmal ein Verhaltenstraining, jetzt ganz einfach, simpel ausgedrückt, wir wünschen, ergänzend zu all diesen Schulthemen, die sonst im Lehrplan stehen. Das war ein Grund. Der andere, eine Bewerbung aus dem Vorarlberg von einer Sozialpädagogin, die neu auf Arbund gezügelt ist und wieder vorausgegangen ist, ihr habt die Integration, da kann man auf der Webseite lesen, ihr braucht sicher Leute, ist gerade eine Stelle frei. und ich sie gross angeschaut habe. Wir sind uns dann auch noch ein paar Tage später begegnet. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht üblich. Und das Weiterdenken und eine Schulleiterin hatte, die von einer Sonderschule gekommen ist, die uns immer wieder auch geschildert hat, wie die Schulsozialarbeit dort in der Schule, in der Sonderschule, im Klassengeschehen drin ist. Die drei Faktoren haben mich einfach weiterdenken, was heisst das für uns. Und dann halt die Idee immer wieder einmal platziert, bis der Moment da war, wo die Schulleiterin gefunden hat, ich will das. Machen wir ein Projekt.
Genau. Und ich habe ja die Chance gehabt, das Projekt zu begleiten und auch die Schulsozialpädagogin in der Anfangsphase, in der Projektphase zu coachen. Und so eine Erkenntnis aus dem heraus war, dass unglaublich hoher Bedarf da ist im Sinne von einem Time-In und nicht ein Time-Out. Also man nimmt das Kind raus und tut es irgendwo anders platzieren, irgendwo in eine exklusive Art und Weise, sondern dass man probiert, das in dem Gefüge innen so weit aufzufangen, dass es nicht rausgerissen werden muss. Also das ist so eins von den grossen Verständnissen, die ich gefunden habe, das macht Sinn. Oder? Das macht Sinn. Was ich aber gelernt habe, da drin, immer die Suche von dieser Schulsozialpädagogin nach einem sozialpädagogischen Moment. Und jetzt noch frage ich Martina, was ist denn das sozialpädagogische Moment in der Schulsozialpädagogik, wo sich dann auch abhebt und auch muss ein Stück weit ausdifferenziert sein zu der Schulsozialarbeit? Was macht das sozialpädagogische Moment aus?
Ein wichtiger Teil ist, dass du in den verschiedenen Konzepten jetzt auch immer mehr liest, dass die Schulsozialpädagogik ganz klare Aufträge hat. Oder? Also es geht um einen klaren Handlungsanlass, wo dann auch klare Förderziele oder Zielvereinbarungen vorgeschrieben werden von Seiten von Schulleitungen oder wem auch immer, wo es also schon relativ schnell klar ist, in welche Richtung muss sich eine Veränderung zeigen und in dieser Form dann häufig auch zeitlich befristet. Wo es wie dann klar ist, es ist eher als Massnahme denkt, also eher auch etwas, wo man den Kind eben dann zur Verfügung stellt quasi und auch in einer Verbindlichkeit dann auch sagt. Und in der Regel aber eben nicht da ist, wo Schulsozialarbeit in diesen Büro inne macht, oder? Also Schulsozialarbeit in den Büro quasi mit Gesprächen führen, Beratung, vielleicht dort drin auch Reflexionsräume bietet, sondern die Schulsozialpädagogik dann nicht einfach auch noch Schule macht oder schulisch ähnlich handelt, sondern wirklich dann die Themen probiert zu erarbeiten, die übers Erleben gehen, übers Tun, eben richtig im Unterricht drin oder miteinander Strategien entwickeln oder vielleicht sogar außerhalb vom Schulhaus etwas machen miteinander, wo dann eben nicht einfach noch mehr vom Gleichen ist, sondern etwas anderes.
Ich frage ja ganz genau auch politisch Verantwortliche von einer solchen Bildungsinstitution, die ja solche Fachkonzepte aufnehmen müssen. Oder? Jetzt haben wir gehört, es gibt klare Unterschiede zwischen Schulsozialarbeit und Schulsozialpädagogik. Und wie geht man denn in den Behörden um, wenn auf einmal Lebensweltorientierung kommt? Und Behörden sagen, ja, aber wir haben ja nicht in den Lebenswelten der Kinder irgendetwas zu tun. Wir haben ja nicht aufsuchende Arbeit zu tun. Und wenn man aber Schulsozialpädagogik hört, heisst das mit dem Umfeld arbeiten, Ressourcen vom Umfeld mit einbeziehen, da drinnen auch wieder das Familiensystem stärken. Und, also sehr vielfältig. Ja, was sagen die Behörden? Sie sagen, wir sind doch kein Sozialdienst, wir sind doch keine Therapiestation.
Ist wirklich dort häufig auch die Sehnsucht nach einer einfachen Lösung. Und wir sollten doch einfach die Eltern in die Verantwortung nehmen. Warum gelingt uns das nicht? So Fragen höre ich ganz oft. Und ich schlucke dann ein bisschen leer, weil ich ja häufig mit diesen Eltern dann doch auch schon Kontakt hatte. Das sind die übrigen Behördenmitglieder nicht als Miliz, mehrheitlich ehrenamtlich tätig, wo ich die Not von den Eltern, die Überforderung spüre. Und dass mir einfach bewusst ist, es ist nicht eine Frage vom Wollen, sondern vom Können. Und ich mir dann eher die Frage stelle, wie können wir Eltern in der heutigen Gesellschaft nicht nur als Schule, als Staat befähigen, ihre Kinder gut ins Leben zu begleiten. Das ist eine Frage, die mich auch immer wieder sehr umtreibt.
Da kommen ja auch Themen wie wie die Förderung von Resilienz, da kommen Umgang und auch in dieser Zeitung, 10. November, in der ganz gleichen Zeitung, ist ganz ein kurzer Text drin gewesen, depressive Jugendliche. Oder? Also das Zunehmen von psychischen Auffälligkeiten, ich würde nicht mal sagen Krankheiten, oder? Das braucht ja dann immer auch noch eine Diagnose, aber man merkt, Kinder, Jugendliche werden immer belastender Situationen ausgesetzt, wo sie keine Bewältigungsstrategien haben. Und jetzt hören wir, oh, jetzt kommt diese Situation. Kann da überhaupt Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik gegenwirken? Und jetzt ganz spezifisch Schulsozialpädagogik? Oder müssen wir nicht sagen, wie da innen denn auch gefordert, psychologische Beratung, psychiatrische Beratung, wir brauchen ein therapeutisches Setting. Kann da Sozialarbeit ein Kontrapunkt setzen?
Unbedingt. Und aber nicht als einzige. Also es geht auch ums Zusammenarbeiten mit verschiedenen Disziplinen, mit verschiedenen Fachstellen, schulinterne, aber auch schulexterne oder familienergänzende, eben wie du sagst, auch psychologische teilweise oder ärztliche, pädiatrische Unterstützungen. Und mit dem allein ist es aber auch nicht getan, oder? Also ich kann nicht irgendeine Diagnose stellen, ein Medikament verordnen und dann davon ausgehen, jetzt ist alles in Ordnung, sondern dann braucht es auch eben wie im Thema oder Lebenswelt, Bewältigungsstrategien, Strategien von der Alltagsgestaltung und Schule als eine der Lebenswelten und ein Bereich vom Alltag der Kinder, oder? Und da ein Zusammenarbeiten, dass es nicht auch ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Und was wir aber feststellen im Moment, ist immer noch die, eben wie du es auch angesprochen hast, die Zunahme von psychischen Belastungsmomenten und auch die Wartelisten immer noch bei der psychischen Grundversorgung oder bei den Versorgungsmöglichkeiten. Und dort drinnen ganz viele eben, die dann die Schulen auffangen müssen, weil sie halt einfach nicht reagieren können, weil es lang geht, oder? Und auch wenn so eine Erkrankung oder so eine Belastung im Raum steht, das ist in der Regel nicht in der Woche erledigt, sondern es braucht Monate, Jahre. Und in dieser Zeit braucht es auch Leute in der Schule, die können mit dem arbeiten oder da auffangen. Und da merken wir fest, dass die Schulsozialarbeit ganz viel aufgefangen hat und hat müssen auffangen in der psychologischen Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen. Und jetzt eben auch die Schulsozialpädagogik, die dann im Unterricht, also im eben täglichen Tun von diesen jungen Menschen involviert ist.
Das Projekt Schulsozialpädagogik haben wir abgeschlossen. Mhm. Aus meiner Sicht erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Und jetzt ist eine Festanstellung passiert. Haben Sie schon einen Erfahrungswert? Jetzt Rückmeldungen von den Eltern, Rückmeldungen von den Klassenlehrern, dass das, was wir ja im Projekt als Wertschöpfung und Nutzbringung deklariert haben, erleben die das so? Also ist das Projekt, das erfolgreich abgeschlossen wurde, ist jetzt auch erfolgreich in den Alltag übergegangen?
Ich kann es, glaube ich, am besten an einem Indikator festmachen, dass das Schulhaus, das jetzt 2 Jahre als Pilot unterwegs war, und eine halbjährige Vakanz hat sich wahnsinnig darüber gefreut hat, dass einerseits da jetzt fest implementiert ist und dass sie per 1. August wieder jemanden hatten und da jetzt schon viel selbstverständlichere Zusammenarbeit und zurückgegriffen auf die Person ist. Gegenhin in dem Schulhaus, wo noch null Berührungspunkte hatte und gehört, jetzt wird nochmal jemand angestellt, eher so ein bisschen, oh, nochmal jemand zum Zusammenarbeiten. Und auch da glaube ich, das braucht einfach Erfahrung, das vom Miteinander, letztendlich auch eine gewisse Passung, die lernt man dann erst im Leben miteinander. Und ich glaube, die Geduld braucht es einfach und auch das Aushalten, dass es gewisse Irritationen gibt oder auch mal einen Konflikt.
Also die Disziplinen lernen ja untereinander.
Ja.
Und das Lernfeld, das ja dann besetzt wird, sollte ja wieder etwas Neues generieren, oder? Also, was wir ja noch gar nicht kennen. Also, man weiss, wenn zwei Disziplinen zusammenarbeiten, kommen neue Ideen und daraus heraus gibt es ein gemeinsames Dritte, das noch gar nicht bekannt ist. Arbeitet ihr schon mit dem gemeinsamen Dritten?
Wenn ich da gerne noch ergänzen möchte, ist das genau das Phänomen, haben wir bei der Schulsozialarbeit auch gehabt. Also, auch
also, wo Schulen, wir angefangen haben, genau, mit der Schulsozialarbeit,
als professionelle Schulsozialarbeit Disziplin neu eingeführt worden ist, hat es auch viel auch Skepsis gegeben, Unsicherheiten, auch teilweise wirklich Abwehrreaktionen, auch von Seiten Lehrpersonen. Und mittlerweile ist aber so eine höhere Akzeptanz auch bei der Schulsozialarbeit. Es gibt Lehrpersonen, die nur noch in Schulen arbeiten wollen, wo es da gibt, wo explizit da auch als Qualitätsmerkmal anerkannt ist. Und ich denke, das ist ein ähnliches Phänomen jetzt bei der Schulsozialpädagogik. Und ich habe an dem Anlass, den wir hatten, zu dem Thema auch jemanden kennenlernen dürfen, der das schon seit mehr als 10 Jahren macht, zusammen auch mit der Schulsozialarbeit, also im Tandem. Und beide sagen, wir können es uns nicht mehr ohne einander vorstellen. Also es gibt es gar nicht mehr irgendwie, dass es könnte irgendeine Konkurrenzsituation geben oder irgendwie eben Berührungsängste oder so, sondern es braucht einander, es geht nicht mehr.
Ich habe nicht vergessen, die Frage nach dem gemeinsamen Dritten. Ich möchte aber noch etwas zwischen dir schieben, weil er wirklich noch etwas Wichtiges sagt, wo ich immer wieder drüber stolpere, ist so das Entwickeln von Spezialangeboten. Also, dass man immer mehr neue Spezial, nochmal eine Fachstelle, nochmal eine Disziplin, ist das nicht Gefahr, oder? Dass man jetzt hat Schulsozialarbeit und jetzt kommt noch Schulsozialpädagogik. Irgendwann gibt es noch Sonderschulpädagogik mit einer schulsozialarbeiterischen, beraterischen, therapeutischen, miliotherapeutischen. Ist da nicht Gefahr, dass wir uns langsam verlieren und auch die Kinder und die Jugendlichen so fragmentieren, segmentieren? Es geht immer ums Kind.
Also das eine ist die Schulsoziokultur, die ich selber auch schon
angedeutet habe. Ich befürchte genau, dass das
aber
so kommt.
Ich denke, und da haben wir an dem Anlass wie auch schon ein bisschen rausgehört, die Unterscheidung von den Fachpersonen und ihren spezifischen Disziplinen, das ist das Problem von den Erwachsenen. Das ist unser Problem als Erwachsene, auch in der Frage von Bildungsinstitutionen, auch von uns, oder? Das ist etwas, wo wir ein Stück weit selber produzieren, das Problem. Für Kinder und die Jugendlichen ist das nicht so wichtig, oder? Für sie geht es darum, wissen, ich finde mit meinen Anliegen Gehör. Und mir ist es oder ihnen ist es in der Regel in erster Linie mal egal, bei wem. Da von den Zuständigkeiten und von den jeweiligen Perspektiven, eben da ist nachher eine Frage von der fachspezifischen Ebene oder auch manchmal, oder, dann in der Gestaltung von Abläufen, von Prozessen, von Zuständigkeiten und so, primär ein Problem von den Erwachsenen. Und die Frage aber eben weitere Spezialisierung, ich denke, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Modernisierung, Spezialisierung, du findest heute für alle Themen einen Spezialist. Und da ist gegebene Realität auch in dieser eben hyperkomplexen Gesellschaft, wo du dich auch musst ein Stück weit spezialisieren, weil es so breit ist. Da schließt auch wieder ein bisschen an in der Frage von der Position von der Lehrperson, dass sie in dieser Generalisiertheit von ihren Aufgaben irgendwo müssen eine Grenze setzen, weil es einfach sonst überlastet. Mhm. Du kannst nicht alles. Und ich denke, das ist einfach Realität auch gesellschaftlicher Natur.
Schliessen wir jetzt gerade an nach dem gemeinsamen Dritten. Dies erleben wir jetzt aus der politischen Behörde und auch aus der Entscheidungsbehörde auf der strategischen Ebene. Erlebst du schon, siehst du schon, nimmst du schon, beobachtest du schon Punkte, wo du sagst, da passiert etwas Neues. Da passiert etwas Neues zwischen der neuen Generation von Lehrkräften, da passiert etwas mit der neuen Generation von Schulsozialarbeiterinnen. Wo du sagst, das haben wir so gar noch nie angeschaut. Kannst du schon solche Sachen benennen?
Ich muss einen Moment suchen und trotzdem habe ich das Gefühl, ja, da gibt es. Zuerst kommt mir der ganze Bereich schulergänzende Betreuung in den Sinn. Das ist ja auch ein Sektor, der neu zur Schule kommt und auch aus dem sozialarbeiterische, sozialpädagogische kommt und nicht aus dem Lehrenden. Was dort jetzt entstanden ist über die letzten 8 Jahre, dünkt mich auch ein neues Tritt, indem wir wissen, dass wenn Betreuung näher beim Unterricht stattfindet, in einer gleichen Kultur mit gleichen Werthaltungen, mit einem gemeinsamen Auftrag, dass das sehr, sehr gute Auswirkungen hat auf wieder Begleitung vom Kind ins Erwachsenenleben. Bei der Schulsozialarbeit könnte es ist so zur Selbstverständlichkeit geworden, ist aber schon etwas, wo ein bisschen hinter verschlossener Türen ist, in dem Schutzraum, sehr individuell. Ausser es ist dann gerade ein präventives Angebot im Klassensetting zusammen mit der Klassenlehrperson. Das ist auch im Grundauftrag. Und bei der Schulsozialpädagogik wird jetzt noch keine Aussage dazu machen. Ausser, dass ich merke, jetzt gerade im Kanton Thurgau, auch vom Amt für Volksschule her, grösstes Interesse, grösste Unterstützung, ganz viel Wohlwollen. Und dass sie spannend findet, dass uns eben der integrative Gedanke so zuvorderst ist und nicht separieren.
Und jetzt, Martina, wird der gemeinsame Dritte, wird das auch gelehrt? Oder anders gesagt, fließt auch in die Lehre, in die Ausbildung der Schulsozialarbeiter und in Zukunft der Schulsozialpädagogen ein.
Das gemeinsame Dritte würde ich jetzt vor allem fassen in einem auch größeren Verständnis, dass eben Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten haben oder was auch immer, dass das in der Regel komplexe Geschichten sind. Und ich denke, da ist ganz viel passiert auch in der Zusammenarbeit und dass man da auch unterschiedliche Perspektiven eben kann und will einflüssen lassen. Ich probiere da ganz fest, ich kann jetzt natürlich nur für mein CAS reden oder auch für meine Unterrichtseinheiten, aber so das Reden darüber, wo eigentlich der Kern ist. Was ist der Kern von einem Thema? Was steckt dahinter? Was wird transportiert? Und über was reden wir da jetzt genau? Das ist mir sehr wichtig. Und wir dann auch können miteinander überlegen, das ist der Co-Kreative, dass ich eben nicht nur von meiner Herkunft her, meiner Perspektive her schaue, sondern auch probiere, mich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen und diese Situation mehrschichtig kann probieren erfassen. Das ist mir sehr wichtig.
In der gleichen Zeitung, an dem Freitag, 10. November, bin ich auch über den Artikel gestanden, digitale Medien, Medienkompetenz, Kinder und Jugendliche, die gefordert sind mit Medien, die in einem unglaublichen Tempo, in einer unglaublichen Wucht auch auf die Kinder wirken. Gleichzeitig habe ich und bin ich über ein Buch gestolpert, das nicht ein wissenschaftliches Fachbuch ist, aber das sich ganz intensiv und stark auseinandersetzt mit Gewalt, Missbrauch, Rassismus in diesen Alltagschat. Und wo der Titel hat, wir verlieren unsere Kinder. Wie und in welcher Form reagieren wir, die Schulen und auch die Schulsozialarbeit auf solche Thematiken? Ist das auch ein Thema in der Schulbehörde?
Ist es. Wir haben letztes Jahr unseren Strategietag dazu investiert. Auch Expertinnen und Experten kommen und gelassen. Wir finden es auf der Primarstufe besonders anspruchsvoll, weil ganz viele Kindergärtnerinnen zum Beispiel sagen, mein Problem ist nicht, dass ein Kind lernen muss, laut Lehrplan ein Gerät ein- und ausstellen, sondern es kommt nach einer übernächtigten Nacht, wo es viel zu lang an einem Gerät gesessen ist. Und da drin einen Weg finden, finden wir auf der Primarstufe ganz, ganz anspruchsvoll. Gleichzeitig ist da die Oberstufe, die Erwartungen hat, dass wir Fähigkeiten schon mitgeben. Wir haben Medienpädagogen, also Medienpädagogin Zyklus 1, Medienpädagog Zyklus 2, mit einem zweiten Schritt dann angestellt. Und die sind aufgefordert, zusammen mit der Schulsozialarbeit und der Schulsozialpädagogik gute Wege zu finden. Also nochmal eine Profession mehr. Da sind ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die den CAS Medienpädagogik machen, wo unsere Auflage ist, dass sie besuchen. Ja, macht es nochmal komplexer und gleichzeitig wahnsinnig wichtig.
Ist denn in der Ausbildung von der Schulsozialarbeit, von der Schulsozialpädagogik Thema Medien? Wie Regina sagt, dann eben auch Medienpädagogik, also die Bindestrich pädagogische Inhalt, überhaupt, hat da überhaupt noch Platz?
Selbstverständlich. Genau. Also wir haben es am Anfang, wo ich den CAS übernehmen durfte, haben wir es noch vor allem unter dem Aspekt Krise angeschaut. Also welche Krisen werden im Zusammenhang mit Medienkonsumation oder Digitalisierung ausgelöst, Cybermobbing und wie gehe ich mit dem um zum Beispiel oder eben Suchtentwicklung, oder? Mittlerweile hat da ein bisschen das Umdenken stattgefunden. Wir haben es jetzt im Themenbereich von der Integrität. Also dort, wo der Medienkonsum oder der Umgang mit Digitalität einen Einfluss hat auf das Integritätsempfinden von Kindern, von jungen Menschen, aber auch von den Fachpersonen. Und da finde ich, das ist wichtig, um wie mit dem auch mitzugehen, weil wir werden das Thema Handy und Tablet nicht mehr los, so oder so. Und jetzt ist wie die Frage eben, was können wir machen, um junge Menschen befähigen, gut mit dem umzugehen. Und dort ist mir das Thema Integrität sehr wichtig.
Und die Integrität verknüpfe ich jetzt noch mit der Arbeit, die ich mal machen konnte für schweizerische Jugendanwaltschaften. Wie wirkt Natel auf die Entwicklung der Sexualität ein? Und ein Zitat von den Jugendlichen, wo man im Zusammenhang mit der Evaluation kennt, hat gelautet, ohne mein Natel bin ich kastriert. Also, er bringt es auf den Punkt mit dem Zitat, oder? Also, die Sexualität und das Gerät. Erlebt ihr auch Kinder und Jugendliche, die gerade in dem Kontext das Natel auch brauchen, missbrauchen, wo es um Pornografie geht, wo es um Bereich geht, wo dann auch ganz, ganz zentral sind für die Entwicklung, für die persönliche Entwicklung von dem Kind, wo es die Integrität einfach auch braucht. Ist das bei euch Thema?
Auf der Primarstufe ganz, ganz selten. Die Kinder fallen aber auch meistens sonst noch mit einem sexualisierten Verhalten auf. Da müssen wir gut hinschauen. Da ist dann auch die Schulsozialarbeit ganz fest gefragt. Und häufig gibt es früher oder später eine Gefährdungsmeldung.
Oder wenn ich da nochmal das Buch, da die verstörende Alltag in den Klassenchat, dann hat es das Thema, oder? Und ich bin dann noch erstaunt, wie jung die sind. Und in dem Moment, wo sie natürlich so ein Medium haben, dann sind sie mit 2-3 Klicks auf diesen Seiten. Und wenn solche Chats sind, wo man die Link und die Bilder und die Filme und die Clips noch hin und her schickt, dann bin ich sehr schnell an einem Punkt, wo ich sonst von der normalisierten Entwicklung gar nicht drauf bin. Wie kann denn da Schule, Sozialpädagogik darauf reagieren? Was wäre denn da überhaupt ein Konzept oder ein Ansatz?
Das Erste, was ich schön finde, wenn du das sagst, auf der Primarstufe haben wir es noch nicht so. Mir begegnet es tatsächlich sehr viel, dass auch schon eben auf Zyklus 2 spätestens das Thema aufkommt. Wir empfehlen dort immer, also jetzt von Seite vom Lehrgang oder ich jetzt als Lehrgangsleiterin auch immer mit der Jugenddienst zusammenarbeiten, also der Jugendpolizei, um wie auch schnell sind wir in dieser rechtlichen Dimension, oder? Also was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und der Besitz und die Weiterverbreitung von pornografischen Inhalten mit Kind oder Unterkind ist verboten. Und dort sind wir sehr schnell auch am Punkt, wo wir dann, wo Geräte eingesammelt werden, wo die dann auch kontrolliert werden und wo tatsächlich auch Strafen dann können ausgesprochen werden. Einerseits für junge Menschen, jetzt sobald straffähig, aber auch für die Eltern. Also elterliche Aufsichtspflicht gilt dort auch. Und das Reagieren darauf ist in meinen Augen aber sehr fest auch dann in der Aushandlung, also in der Auseinandersetzung mit Kindern und jungen Menschen. Was konsumierst du da? Warum konsumierst du da und was macht das mit dir? Und was löst das aus? Und ist es auch häufig dann eine Frage vom Können mitreden? Also meine eben Peers machen das auch alle. Also will ich doch wissen, um was es da geht und will können mitreden, weil sonst bin ich out, oder? Also da die Geschichten auch vom Dabeisein, vom mit diesen Themen einfach auch können mitschwätzen, um nicht den Anschluss verlieren an die Peers. Das ist ein grosses Thema. Und auch als Schule eine Handreichung oder eine Handlungsleitfaden zu entwickeln, wie gehen wir um? Man müssen auch Lehrpersonen wissen zu dem Thema und wie sind die Informationsflüsse, falls so ein Vorfall passiert und wie gehen wir mit dem um?
Wir kommen jetzt so zum letzten Themenkomplex, so, wo es ein bisschen darum geht, wir verlieren so der Krisenbehaftete, so der, der fordert, der zum Konflikt kommt. Was hat denn die Behörde, was hat denn eine Präsidentin von einer Primarschule für Erwartungen an diese Disziplin Schulsozialpädagogik hinsichtlich Prävention, hinsichtlich Aufklärung? Es kann ja nicht nur sein, dass man immer noch an den Brandherd arbeitet, sondern wir müssen ja auch schauen, wie können wir Brandherd verhindern, wie können wir allenfalls anders einsteigen, dass es gar nicht zu diesen Flächenbränden kommt. Was wäre denn dort die Idee oder das politische Credo hinsichtlich dieser Thematik?
Vom Auftrag her sehen wir die Fachperson Schulsozialpädagogik näher beim Kind. Zum Beispiel auch auf dem Pausenplatz oder einmal im Freizeitbereich. Kinder halten sich auch häufig in der Freizeit bei uns auf den Pausenplätzen auf, in der Stadt Arbon. Das ist ja ein Gebiet, das viel weniger Struktur hat als der klassische Unterricht, wo automatisch dort Struktur mehr Kontrollen und auch soziale Kontrolle ist, die in der Freizeit nicht stattfindet. Und die Fairness in dem etwas weniger kontrollierten oder gar nicht kontrollierten Gebiet, das denke ich, ist etwas, was Kinder unbedingt mitbekommen müssen. Und letztendlich Erwachsene aber brauchen, die sie anleiten. Weil woher sollen sie es sonst wissen?
Da würde ich aufnehmen. Es gibt so ein Fallbeispiel, wo ich im Zusammenhang mit sozialraumorientierter Arbeit, sozialpädagogisch, sozialraumorientierter Arbeit immer wieder aufnehme, ist das Fallbeispiel Tatort-Schulweg. Also wo Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg einfach Mist machen. Oder die Lampen auslöschen oder in die Schrebergärten hineingehen, einfach Mist machen. Und daraus raus gibt es im Wald Irritationen, die dann so in einen Strafbereich hineinkommen, wo nicht unbedingt sein müsste. Ist das etwas, wo du sagst, genau das könnte etwas sein? Oder dass wir nicht nur verantwortlich sind für das Schulareal, sondern dass wir die Kinder schon an einem anderen Ort abholen? Zum Beispiel auf dem Schulweg.
Da kommt wieder ein Jein von mir. ich finde, der Schulweg muss ein Freiraum bleiben für die Kinder. Also wenn am Schluss Schulsozialpädagogen mein Kind begleiten, damit sie sicher heimkommen, dann sind wir, glaube ich, nicht am richtigen Ort. Mischbauen haben wir schon. Und gemein sind wir auch schon gewesen auf dem Schulweg. Ich sicher nicht, aber alle anderen. Da finde ich so, wie man darf nicht sagen, die heute. Also ich habe Mühe, wenn man so darauf zuspitzt, das heutige Kind ist so schlecht unterwegs. Oh. Grenzüberschreitungen gehören zum Erwachsenwerden und Ausprobieren. Wo ich Möglichkeiten sehe für die Schulsozialpädagogik ist, wenn man merkt, es hat Auswirkungen auf den Unterricht, auf das Miteinander in der Schule, dass auch wirklich Kinder leiden. Und dann sind wir aber schon nicht mehr auf der präventiven Ebene, sondern wirklich, was Auswirkungen hat, dass Demo thematisiert werden und geschaffen werden und wieder sie ein Stück weit Handlungsanleitung, Begleitung brauchen durch jemanden, der das gut kann, um dazu zu lernen.
Mhm. Ja, jetzt fragt natürlich Martina, oder? Das ist Sozialraumarbeit, die außerhalb vom Schulareal ist, wo man anders schafft, wo man präventiv schafft. Ist das ein Thema?
Ich denke, es ist wichtig, dass es eben auch Bereiche gibt von Kindern und Jugendlichen, wo sie sich selber verantworten. Das ist wichtig, oder? Und dann geht es aber zentral darum, eben, was ist das Thema, was ist der Auftrag? Zum Beispiel im Bereich Schulabsentismus, wenn es darum geht, dass Kinder nicht in die Schule kommen oder Jugendliche. Dort herausfinden, gibt es etwas, was man auf dem Schulweg miteinander gestalten kann, dass es einfacher geht, also die Übergangsmomente auch begleiten. Das andere Beispiel, das mir in Sinn kommt, ist, wir hatten mal einen Fall von Autofahrern, die Kinder angesprochen haben auf dem Schulweg. Also dort auch so ein bisschen den Schutzgedanken oder den Präventivgedanken. Ich denke eben, es Jein, weil es einfach wirklich auf die Situation drauf ankommt und auf die Art und Weise von diesen Handlungsmomenten oder von diesen Herausforderungen, von diesen potenziellen Gefahren auch. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, überall so, dass Schulweg ältere Sache ist, auch ein Stück weit. Und ich denke aber auch, dass wenn es Themen gibt, die dann nicht einfach eben nur auf dem Schulweg passieren, sondern auch in die Schule hineinkommen, dann tut man sich als Schule gut daran, um sich auch mit dem auseinanderzusetzen und nicht einfach das abgrenzen.
Und ich nehme das auf. Und jetzt sagst du etwas, das ich so als Schlussbucke nehmen würde. So das Thema zwischen Fürsorgepflicht und Selbstbestimmung. Hat sich da etwas verschoben? Also, hat sich da auch verschoben aus der Idee von Eltern sein? Also, die Fürsorgepflicht viel, 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 viel höher gesetzt wird. Auch aus Angst, wenn man solche Bücher liest, wenn man solche Artikel liest, wo man sagt, ich muss mein Kind beschützen. Beschützen. Taxi, Mama und. Oder da gibt es ja so viele Themen, wo die Fürsorgepflicht so hoch ist. Und auf der anderen Seite fordern Fachleute Selbstbestimmtheit. Räume, die man muss aneignen, Räume, die frei sind von irgendwelchen Erwachsenen und so. Wenn man nicht in eine ganz andere Richtung denken, geht es dann nicht einfach grundsätzlich in eine andere Richtung, wo man sagt, da, wo wir so aus unserer Generation mitgenommen haben, da löst sich ab.
Ich habe verschiedene Aussagen jetzt zu dem, oder? Einerseits eben so die Fürsorgepflicht von Eltern, die dann manchmal auch richtig eine Herausforderung wird, oder? Mit älteren Taxis und so, die ganzen Geschichten. Aber auch Erwartungen von der Gesellschaft an Eltern. Also ich mag mich auch an meine Kindheit erinnern, wir sind stundenlang allein im Wald gewesen. Stundenlang allein irgendwo im Dorf unterwegs oder auch in der Stadt unterwegs. Und wenn du heute Kinder siehst, um die 10, 12 Jahre, die allein unterwegs sind, wenn es schon dunkel wird, dann ist sofort die Frage, wo ist denn da die Mami, wo ist denn da der Papi oder so, oder? Also es ist auch ein bisschen da eine gesellschaftliche Veränderung und auch Ansprüche von Eltern an sich selber, manchmal wahrscheinlich auch, die Fürsorgepflicht. Und das andere, die Freiräume, wo sich junge Menschen suchen, eben nicht nur Fachleute, die fordern für die jungen Menschen, sondern auch die jungen Menschen an sich, oder? Du hast ja heutzutage so viele Orte, wo du eben nicht frei bist, wo es so viel überstrukturiert ist, fast schon überwacht ist manchmal, oder? Und dort die Bereiche zu finden, wo du einfach selbstbestimmt kannst verantworten und darfst deine eigenen Regeln machen. Das war schon bei uns ein Thema gewesen und das ist auch heute noch immer ein Thema, denke ich.
Was sagt die Schulpräsidentin zu dieser Gratwanderung, Fürsorgepflicht, Fürsorge aus Angst vor den Eltern und auf der anderen Seite die Selbstbestimmtheit, die freien Räume?
Das gute Mass finden. Und das tönt zwar einfach und ist hochanspruchsvoll, weil letztendlich auch noch wieder vom einzelnen Kind abhängig. Alle, die eigene Kinder haben und mehr als eins wissen, für das eine ist nicht unbedingt gleich gut wie für das andere. Aber letztendlich immer wieder die Herausforderung, ein gutes Mass zu finden. Von Freiräumen, von geschützten Räumen, von Fürsorge. Und das gilt ganz fest auch für Eltern. Also wenn ich an Eltern einen Appell richten könnte, traut euren Kindern viel zu, interessiert euch aber auch genauso fest für eure Kinder, was machen, sind da, sind Präsenz. Ich denke, Präsenz und Anteilnahme ist so eine wichtige Grundlage, um ein starkes Erwachsenenleben zu starten.
Und als Abschluss von dem Fachgespräch, wo ich von der Thematik her, wie finde, und da gibt es noch so viele Themen. Als Abschluss, was für eine Kompetenz braucht, was muss jemand mitbringen, dass er Schulsozialpädagogin sein kann? Was hat die Initiantin vom Projekt Schulsozialpädagogik, Primarschule Arbon, was muss die Person mitbringen?
Kind und Menschen gerne haben. Mit deren Antwort haben jetzt alle gerechnet. Dazu finde ich ganz wertvoll für das System Schule, ein systemisches Verständnis, eine systemische Herangehensweise. Das ist etwas, was in der Lehrerinnen-Lehrerausbildung noch kein grosser Bereich ist oder nicht wirklich beachtet wird. Und ich finde, die grösste Chance für das System Schule, dort sich Stärkung zu holen. Ich glaube, in unserer heutigen Welt mit den heutigen Anforderungen geht es nicht ohne den Blick.
Im Sinn vom Fachgespräch, das letzte Wort an dich als Fachperson. Du konzipierst ein CS, Schulsozialpädagogik. Was wird dort vermittelt? Was sind so die Schwerpunkte, wo du sagst, jetzt einfach aufgrund von der ganzen Erfahrung, von der Entwicklung, von den Anforderungen mit der Innen- und Aussicht, wie sieht der CS, Schulsozialpädagogik, aus?
Mir steht wichtig, ganz fest, wie du es auch schon angesprochen hast, die Perspektiven auf die Lebensweltorientierung. Also in welchen Lebenswelten sind die Kinder, jungen Menschen unterwegs? Und ganz fest der Aspekt von der Beziehungsgestaltung. Ganz fest die Beziehung, das sind in der Regel Kinder, die ganz schwierige Erfahrungen gemacht haben im Gestalten von Beziehungen, egal ob zu Gleichaltrigen oder zu Erwachsenen, zu Fachpersonen. Und dort wirklich investieren, um den Fachpersonen Schulsozialpädagogik können Instrumente an die Hand geben, Methoden an die Hand geben, aber ganz fest auch in der Haltung arbeiten, um eine gute Beziehungsgestaltung eingehen mit Kindern, mit Eltern, um die auffangen zu.
Ja, danke vielmals, dass ihr Gast gewesen sind. Ich würde einfach noch ein Schlussvotum aufnehmen. Beziehung, Beziehungsgestaltung, Eingehen von Beziehungen, professionellen Beziehungen. Und dieses Votum von Kindern und Jugendlichen gerne haben. Ich glaube, das passt, das hat eine hohe Kausalität und bringt, glaube ich, auch eine Schulsozialpädagogik als unterstützendes Moment wirklich weiter. Von daher wünsche ich viel, viel Glück und viel Kraft und viel Energie. Bei dem weiteren Weg, der sehr herausfordernd ist, aber ich meine, auch glücklicher machen. Und dir, dass der nächste CS Schulsozialpädagogik voll ist, gerammelt voll ist. Danke vielmals, dass ihr da sind.
Danke für dich.
Merci auch vielmals.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen wollt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify. Und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.